NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Januar 1890. Die Journalistin Nellie Bly vollendet ihre Reise um die Welt.
Die Idee kam mir eines Sonntags. Ich hatte bereits den Großteil des Tages und die Hälfte der Nacht vergebens nach einem Thema für einen Zeitungsartikel gesucht. Um 3 Uhr nachts wälzte ich mich erschöpft und mit schmerzendem Schädel im Bett herum. Müde und verdrossen über meine eigene Unfähigkeit, ein Thema zu finden, dachte ich schließlich, wenn ich doch nur am anderen Ende der Welt sein könnte.
Das ist natürlich jetzt sehr schön mit dieser Idee, ich wäre gern weit weg und wie kann ich es erreichen, dieses Ziel ohne Geld umzusetzen. Und das erreicht sie natürlich dann dadurch, indem sie das, was sie gerne machen würde, mit ihrer Arbeit verbindet.
Britta Jörgs, Verlegerin, Literaturwissenschaftlerin.
Jules Verne hatte ja die Reise um die Welt in 80 Tagen nicht lange zuvor geschrieben und Nellie Bly überlegte dann, dass sie Phileas Fogg unterbieten wolle. Recherchierte erstmal, ob das möglich sein könne, diese Reise kürzer zu bewerkstelligen und das schien ihr dann plausibel, deswegen schlug sie es dann der Redaktion vor.
Nellie Bly, Nellie Bly, bring the broom along.
Nellie Bly, Nellie Bly, hol den Besen her. Feg die Küche aus, mein Schatz, mit einem kleinen Lied. Wende das Holz, geliebtes Weib, und lass das Feuer glühen. Während ich das Banjo ruhen lass, rühr du noch mal den Brei.
Hi, Nellie, ho, Nellie, listen, look to me. I'll sing for you and play for you a dulcet melody.
Nellie Bly, ein süßes Mädchen, das den Besen holt und die Küche fegt? Wohl kaum. Und doch wählt Herausgeber George Madden ausgerechnet diesen Namen aus einem populären Volkslied als Pseudonym für Elizabeth Cochrane. Die ist 20 Jahre alt und empört über eine Kolumne in Maddens Pittsburgher Zeitung. Frauen, so heißt es da, sollen Kinder kriegen und sonst nichts. Elizabeth schreibt einen geharnischten Leserbrief, den sie unterzeichnet mit
»Ein einsames Waisenmädchen«.
Herausgeber Madden will sie kennenlernen, sucht das Waisenmädchen per Anzeige, lädt sie ein und bittet sie, über die weibliche Lebenswelt zu schreiben.
Was sollen wir mit unseren Mädchen machen? Nicht mit unseren Schönen, nicht mit unseren Erbinnen, sondern mit jenen ohne Talent, ohne Schönheit, ohne Geld. Wären Mädchen jungen, würde schnell gesagt, lasst sie da anfangen, wo sie wollen, sie werden sich, wenn sie ambitioniert sind, einen Namen machen und ihr Glück finden. Wie viele wohlhabende und große Männer haben ganz unten begonnen? Aber wo sind die vielen Frauen?
Gebt den Mädchen eine Chance und sie werden sich genauso hocharbeiten und werden beweisen, was sie können, wie Jungs.
Lautet Nellies Fazit, das zugleich ihre eigene Lebenssituation beschreibt.
Sie ist in sehr einfachen Verhältnissen geboren und hat auch aus finanziellen Gründen keine sehr lange Schulausbildung gehabt und hat sich dann wirklich durchgeschlagen mit Neugier und einem ganz, ganz großen Willen.
Nur wer wagt, gewinnt. Und sie gewinnt. Der Herausgeber der Pittsburgher Zeitung stellt sie ein.
Die ersten beiden Artikel befassten sich tatsächlich auch einer mit dem Scheidungsrecht und der andere mit der Situation der Arbeiterinnen. Aber dann wurde von ihr eigentlich verlangt, dass sie sich den in Anführungszeichen weiblichen Themen widme und sich mit Ladies' Lunches und Blumenausstellungen beschäftigen sollte. Und das passte ihr gar nicht.
1885. Der Journalismus ist fest in Männerhand. Gerade mal 2% beträgt der Anteil von Frauen bei den Zeitungen. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft, alles Themen für die Jungs. Nur in der Kultur dürfen ein paar Frauen mitmischen. Doch die Verleger suchen neue Märkte, neue Leser und vor allem Leserinnen. Nellie Bly kündigt und geht nach New York.
Am 22. September wurde ich von der New York World gefragt, ob ich mich in eine der New Yorker Anstalten für Geisteskranke einweisen lassen könnte, um einen schlichten und ungeschminkten Bericht über die Behandlung der dortigen Patientinnen, die Methoden der Verwaltung und so weiter zu verfassen. Ob ich den Mut hätte, mich derart hart auf die Probe stellen zu lassen, wie es dieser Auftrag verlangte? Könnte ich die Merkmale des Wahnsinns gut genug vortäuschen, um die Ärzte zu überzeugen und um eine Woche unter den Verrückten zu leben, ohne dass die Aufseher dort herausfänden, dass ich bloß ein Störenfried war, der sich Notizen macht?
Diese Chance konnte sie sich nicht entgehen lassen. Aber das eine war ja das Reinkommen. Aber noch sehr viel schwieriger war es natürlich, weil sie dann doch nicht sicher sein konnte, dass es auch klappen würde, dass sie wieder rauskommt. Sobald sie drin war, hat sie sich genauso verhalten, wie sie sich außerhalb der Psychiatrie verhalten hätte. Und ohne äußere Hilfe wäre es ihr wohl kaum gelungen, wieder rauszukommen.
10 Tage im Irrenhaus betitelt Nelly Bly ihre Reportage, die nicht nur in der New York World, sondern bald auch als Buch erscheint. Der Beginn ihres Ruhms, ihrer Festanstellung in New York und der Beginn einer neuen Art der Berichterstattung, Undercover. Stuntgirls werden die Reporterinnen genannt, die unerkannt aus der Arbeitswelt berichten und Missstände aufdecken. Niemand erwartet schreibende Frauen Ende des 19. Jahrhunderts, egal ob sie sich in Fabriken oder als Dienstmädchen verdingen, sich von Zuhältern in Kutschen locken oder von armen Ärzten behandeln lassen.
Nelly Bly war wirklich die Pionierin des investigativen Journalismus. Leute wie Wallraff haben sich durchaus auch darauf bezogen, auf die Vorfahrin des investigativen Journalismus, Nelly Bly. Sie war die Mutter der Undercover-Reportage.
Und sie ist die Frau, die alles wagt, die keine Idee zu verrückt findet. Einmal rund um die Welt. Allein.
Niemand, den nicht die schiere Not einmal gezwungen hat, allen Einfallsreichtum aufzubringen und jeden Gegenstand auf seinen kleinstmöglichen Umfang zu reduzieren, weiß um die Kapazität einer gewöhnlichen Handtasche. In meiner Tasche konnte ich Folgendes unterbringen:
Reisemützen, Schleier, Pantoffeln, Toilettenartikel, Tintenfass, Füllfederhalter, Schlafrock, Unterwäsche, Taschentücher, Rüschen, Nähzeug.
Und am unhandlichsten und sperrigsten von allem einen Tiegel Cold Cream, damit mein Gesicht angesichts der vielfältigen, mir bevorstehenden Wetterlagen nicht rissig wurde.
Am Donnerstag, den 14. November 1889 um 9.40 Minuten und 30 Sekunden bricht Nelly Bly zu ihrer Weltumrundung auf. Der Verleger hatte sich zunächst gesperrt, wollte lieber einen Mann schicken.
Vor allem mit der Begründung, dass sie als Frau ja erstmal nicht unbegleitet reisen könne, aber vor allem viel zu viel Gepäck dabei haben müsse.
Ein Kleid, ein Mantel, eine Handtasche.
Aber sie erzählt dann auch, dass sie eigentlich noch viel zu viel mitgenommen hätte und dass sie auch die Reise um die Welt mit sehr viel weniger hätte machen können.
Für den Herausgeber der New York World, Joseph Pulitzer, ist Nelly Blys Reise von Anfang an ein Gewinn. Seine Reporterin eilt mit Schiffen, Zügen und Kutschen um die Welt. Erste Station ist England.
Ein Herr zeigte sich sehr besorgt darüber, dass ich meine Reise nach London allein fortsetzen wollte.
In Frankreich legt sie einen Zwischenstopp bei Jules Verne ein.
Ich fragte mich, ob mein Gesicht von der Reise fleckig und mein Haar zerzaust war.
Eilt weiter nach Ägypten, Ceylon, Singapur.
Ich hatte der Versuchung widerstanden, in Port Said einen Jungen zu erstehen. Und ich hatte auch den Wunsch unterdrückt, in Colombo ein singalesisches Mädchen zu kaufen. Doch als ich den Affen sah, schwand meine Willensstärke dahin und ich begann sogleich, um den Affen zu handeln. Und ich bekam ihn.
Schließlich erreicht sie über Hongkong Japan.
Japan ist wunderschön. Seine Frauen sind bezaubernd. Über die Männer weiß ich wenig, außer dass sie nach unseren Maßstäben für männliche Schönheit nicht besonders gut abschneiden.
Und Pulitzer ist immer dabei. Regelmäßig veröffentlicht seine Zeitung Mutmaßungen und Notizen über ihren Aufenthaltsort. Die Länder werden vorgestellt, der Wetterbericht abgedruckt, gelegentlich auch die politischen Verhältnisse beschrieben. Die Leserschaft wird den Atem gehalten und hält den Atem an.
1 Million Menschen sollen allein am Preisausschreiben teilgenommen haben, das ausgerichtet wurde von der Zeitung und bei dem man genau schätzen musste, wie lange Nelly Bly brauchen würde, um die Welt zu umrunden. Und die Gewinner konnten eine Europatour gewinnen.
Unser Lauf war fabelhaft, bis am dritten Tag auf See ein Sturm über uns kam. Alle versuchten, mich aufzuheitern. Wenn ich scheitere, kehre ich nie wieder nach New York zurück, erklärte ich verzagt. Ich komme lieber tot und erfolgreich als lebendig und zu spät an. Machen Sie sich keine Sorgen, junge Dame, alles ist gut, lachte der gutmütige, fröhliche Kapitän. Ich habe jeden Cent, den ich auf der Bank habe, darauf verwettet, dass Sie vorzeitig ankommen. Nehmen Sie mich beim Wort. Sie werden mindestens 3 Tage vor der Zeit in New York sein.
Ein weißes Willkommen. Nellie Bly wird mehr Schnee sehen, als sie jemals zuvor gesehen hat. Nellie Bly dürfte heute Nacht oder morgen früh in San Francisco landen. Wie die Sunday World berichtete, könnten es die heftigen Schneestürme in den Sierras notwendig machen, ihre Überlandroute zu ändern.
Am 21. Januar 1890 betritt Nellie Bly um 8 Uhr morgens wieder amerikanischen Boden und wird gefeiert wie ein Popstar, obwohl ihre Reise noch längst nicht vorbei ist. Noch muss sie den Kontinent durchqueren.
Den Waggon zog eine schnelle Lokomotive wie wild durch blumengesprenkelte Täler und über schneebedeckte Berge, immer weiter und weiter voran. Es war herrlich. Eine Fahrt, die einer Königin würdig gewesen wäre. Es heißt, dass kein Mann und keine Frau in Amerika je solchen Beifall erhalten hat wie ich während meiner rasanten Fahrt quer über den Kontinent.
Überall auf den Bahnhöfen spielen Musikkapellen, drängen sich Menschen, wollen sie kennenlernen, ihre Hand drücken. Sie wird bestürmt befragt und vor allem bewundert. Was vor ihrer Reise nur eine männliche Fiktion war, ist durch sie zur weiblichen Realität geworden. Nellies Kollegin Dorothy Maddox schreibt begeistert im Philadelphia Inquirer.
Kein Zweifel. Indem sie ihre aufgeweckte kleine Korrespondentin auf so eine ungewöhnliche und so riskante Mission schickte, hat die World mit einem Schlag mehr für mein Geschlecht getan, als sonst in einem ganzen Jahrzehnt hätte erreicht werden können.
Endlich daheim. Salutschüsse in New York und in Brooklyn. Nellie Bly wird ihre rasante Reise rund um die Welt heute Nachmittag um 15.52 Uhr vollendet haben, wenn die Pennsylvania-Eisenbahn, deren Passagier sie ist, pünktlich ankommt.
Der Zug ist pünktlich. Am 25. Januar 1890, nach genau 72 Tagen, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden, erreicht Nellie Bly Jersey City. Und pünktlich zu ihrer Heimkehr erscheint auch das Brettspiel Rund um die Welt mit Nellie Bly. Es gibt Nellie Bly Globen zu kaufen, Nellie Bly Kleider, Taschen, Handschuhe. Der Nachwuchs spielt mit Nellie Bly Puppen. Die Frau von Welt schreibt mit den Nellie Bly Stiften auf Nellie Bly Papier im Schein einer Nellie Bly Lampe. Britta Jürgs, Verlegerin.
Nur wer ja nicht an ihrer Reise verdient hat, also das war letzten Endes sie selbst. Also sie konnte reisen und wurde damit berühmt, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie daran reich wurde.
25 Jahre ist Nellie Bly, als sie ihre Reise beendet und steht schon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sicher, es folgen Vortragsreisen in ausverkauften Sälen, ihre Reisereportage verkauft sich glänzend, doch zu ihrem Enthüllungsjournalismus wird sie nie wieder zurückkehren. Sie ist zu bekannt. Vorschüsse eines literarischen Verlages machen sie eine Zeit lang finanziell unabhängig, doch ob sie je in diesen Jahren schriftstellerisch tätig war, ist nicht belegt.
Es wird still um sie, doch sie gibt nicht auf. In den nächsten Jahren sehen wir Nellie Bly als Ehefrau eines reichen Fabrikanten, dann nach dessen Tod als selbstbewusste Unternehmerin und wieder einige Jahre später als erste weibliche Kriegsberichterstatterin, was ihren Ruhm nicht mehrt, sondern eher mindert, da sie den Krieg aus der falschen, der österreichischen Perspektive schildert. Zurück in New York hält sie sich mit einer Kolumne über Wasser, kümmert sich um Waisenkinder, organisiert Adoptionen, setzt sich für Geburtenkontrolle und gegen die Todesstrafe ein. Aber bejubelt wird sie nicht mehr. Mit 57 Jahren stirbt sie an den Folgen einer Lungenentzündung. Und jetzt finden die Kollegen doch noch einmal große Worte für sie.
Ihr Leben war nützlich. Und von dieser Erde nimmt sie einen ehrenvollen Namen mit. Den Respekt und die Zuneigung ihrer Mitarbeiter. Die Erinnerung an gute Schlachten, die gut geschlagen wurden. Und viele gute Taten, die niemals vergessen werden von jenen, die keinen Freund hatten, außer Nellie Bly. Glücklich der Mann oder die Frau, die solch eine gute Bilanz ziehen können.
Ob auch Nellie Bly glücklich mit ihrem Leben war? Am Ende reicht das Geld noch nicht einmal für einen Grabstein. Erst Jahrzehnte später, als ihre Werke wiederentdeckt werden, sammelt der New Yorker Presseclub Spenden für ein würdiges Grab für die Mutter des investigativen Journalismus, die einst die Welt in 72 Tagen umrundete.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Nellie Bly, die heute vor 125 Jahren ihre Reise um die Welt beendete. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.